Moin und herzlich willkommen zum Nummer deutlich Podcast. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch hier aus dem Hamburger Podcaststudio. Zum Beginn der dritten Staffel hatte ich euch ja informiert, dass ich die Formate ein wenig verändere, dass ich mich von einigen Formaten erstmal trenne, die in die Schublade packe und andere Formate mehr wieder in den Fokus rücken. Und naja, dieses Format heute war natürlich von der ersten Minute an klar, das wird's auch in der dritten Staffel geben, denn kein Format ist so beliebt bei euch wie dieses Talk-Format auf eine Cola. In diesem Format suche ich mir Gäste, mit denen ich einfach über die Branche und über tagesaktuelle Dinge spreche. Und genau das werde ich auch heute tun. Und deswegen begrüße ich jetzt einen Gast, der leider nicht hier bei mir im Podcast-Studio sitzt. Schön wäre es natürlich. Manchmal ist das ja auch so. Dieses Mal ist es nicht so. Diesmal sitzt er nur, wenn ihr so wollt, digital und virtuell an meiner Seite. Und ich heiße recht herzlich willkommen meinen Kollegen Thomas Langer.
Also, vielen lieben Dank. Hallo Lars, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, jetzt war ich wirklich überrascht.
Ich bin das. Ach, ich bin eingeladen.
Ja, heute bin ich mal eingeladen und das ist wirklich schräg für mich tatsächlich. Ich habe in der Vorbereitung auf unseren Termin habe ich so gedacht, Thomas, nicht das Gespräch an dich reißen. Weil ich bin ja, wenn ich sonst selber podcaste, bin ich ja der Redelsführer, der Gesprächsführer, Redelsführer. Und das ist heute mal anders. Heute werde ich gefragt und ich bin ganz dolle gespannt und freue mich auf den schönen Austausch mit dir.
Und ich sage dir, das ist schwer als Gast, weil ich durfte ja bei dir auch mal zu Gast sein.
Richtig.
Und ich kann genau nachempfinden, wie du jetzt fühlst. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, wir kommen ziemlich gut durch diesen Talk auf eine Cola. Dieses Format heißt ja nicht umsonst auf eine Cola, weil ich ja gerne bei einem Getränk mich mit meinen Gästen unterhalte. Und wie sollte es anders sein? Direkt jetzt hier in meiner Hand vor dem Mikrofon ist eine eisgekühlte Fritz-Cola aus Hamburg und die werde ich in dieser Sekunde öffnen. Herrlich. Thomas, welches Getränk hast du mitgebracht heute?
Und da mache ich jetzt mit, ne? Eisgekühlt passt bei mir auch. Und es ist tatsächlich ein Bundaberg, das mag ich sehr.
Ein
Das ist
Bundaberg.
Ja, ein Bundaberg. Das ist ein australische Limo. Gibt es in verschiedenen Varianten. Lemon und Ingwer vor allem. Heute ist mal Lemon dran. Und in Grapefruit. Oder in Blutorange. Und das schmeckt ultra lecker, das Zeugs. Es ist so mein Geschmack. Und zischt. Aber es zischt nicht so gut wie eine Cola. Ich hab,
Okay,
ich
aber
muss jetzt
nochmal,
hier.
Bundaberg.
Bundaberg sind so kleine Fläschchen,
Sieht
ja.
total cool aus. Du hältst es gerade in die Kamera.
Richtig.
Australisches Getränk, habe ich noch nie gehört.
Genau, und das ist, es ist gebraut. Also das
Ach,
ist wie
so ein
ein Bier
Biermix.
gebraut sozusagen. Aber es ist kein Bier, es ist eine Limo, eine gebraute Limo. Und jetzt lese ich gerade hinten drauf,
12%.
hergestellt wird es in Nähe, genau, 12%. Lese gerade hinten drauf. Ich rede hier was von, ach doch, Lizenz ist aus Australien, das ist tatsächlich so. Und hergestellt wird es aber natürlich der Kürze der Wege wegen in Deutschland. Kannst du mal sehen.
Also dann mal
Australische
Prost.
Lizenz.
Sehr, sehr gut, sehr
Cheers.
gut. Und ich brauche unbedingt den Link, weil klingt total und sah auch eben in dem, es tut mir natürlich jetzt leid für alle Podcasts. Entschuldigung, für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt ja kein Bild, aber es sieht auch cool aus, wie so eine Bierflasche eigentlich. Deswegen dachte ich, es
Richtig.
wäre vielleicht so ein Mixgetränk wie so ein Radler oder ein Alsterwasser, wie wir in Hamburg sagen.
In
Es
dem
ist
Fall erst Bier, erst ab 14 Uhr.
alles klar. Sehr gut. So. Ja. Ich habe dich eben gerade vorgestellt als meinen Kollegen. Sag mal, sind wir eigentlich Friseurkollegen oder in Anführungsstrichen nur Podcast-Kollegen?
Tja, eine sehr schöne Frage tatsächlich. Die macht viel Raum auf. Da können wir jetzt schon mal eine halbe Stunde drüber reden.
Oh, Halle.
Im Grunde sind wir auch Friseurkollegen. Aber ich bin kein Friseurunternehmer mit eigenem Salon. Ich bin aber schon Friseurunternehmer in der Branche. Also ich für mich unternehme was, aber eben für Friseure und nicht für Endverbraucher. Ich bin seit 5 Jahren nun selbstständiger Unternehmensbegleiter in der Branche, auf so ein paar Themen spezialisiert. Das erste nehme ich mal vorneweg, weil darunter kennen mich alle. Das ist das Thema Preisanpassung. Also eine Preisanpassung so zu machen, dass sie wirklich auch in der Kasse ankommt, die Mitarbeiter dahinter stehen und die Kunden am Ball bleiben. Das ist das, was ich hauptsächlich tue beruflich. Und ich bin aber auch eben gelernter Friseur. Ich bin seit 27 Jahren in der Branche. Das schockiert mich teilweise selber immer wieder.
Gelernter Friseur.
Wie? Ich bin gelernter Friseur. Ich habe 98 gelernt, 1998, und zwar in Nossen, bei Meißen, bei Dresden. Das muss man jetzt also nicht kennen. Das ist also.
Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Das liebe ich so als Großstädter, wenn man fragt, wo kommen Sie eigentlich her? Ja, aus Nossen. Dann denkt man, hä? Wo ist das denn? Ja, bei Meißen. Ich so, was? Da, wo das Porzellan herkommt?
Richtig, richtig,
Aber wo
richtig.
kommt
So.
das denn her? Ja, Dresden. Und dann
Bei
weiß man es.
Dresden.
Und dann weiß man ungefähr auf der, oder ich, dann weiß ich ungefähr auf der Deutschlandkarte, wo das ist.
Ja, es ist halt aus Sachsen, da bin ich urgeboren und ich finde, man merkt es und hört es eigentlich kaum, ne? Aber ich versuche es
Naja,
heute wieder Hochdeutsch.
also als Hamburger würde ich sagen, so ganz unterdrücken kannst du es nicht. Ich
Nee.
persönlich finde es aber immer sympathisch. Es gibt ja nur einen Dialekt, den ich wirklich schwierig finde.
Oh
Und
Gott.
das ist, als wenn jemand richtig stark Schwäbisch spricht.
Okay,
Das
das.
höre ich, also es tut mir jetzt leid, jetzt werden, keine Ahnung, 23% aller Zuhörerinnen und Zuhörer ausschalten, weil sie vielleicht aus dieser
Genau,
Region kommen. Aber
großer
also auch da, ne, wenn jemand aus Stuttgart kommt, als Beispiel, ich höre das total gerne. Ich höre Dialekte total gerne. Aber wenn jemand so ganz intensiv schwäbelt, boah, das finde ich klingt gemein. Also das höre ich nicht gerne. Und
Also, ich habe
Sächsisch finde ich immer
sexy, finde
lustig.
ich. Ich finde es auch lustig tatsächlich. Ich finde es auch gut. Ist so ein bisschen zum Markenzeichen, ist ja dann doch geworden, weil sonst ist unsere Podcast-Szenerie in Deutschland ja doch sehr, naja, doch
Hochdeutsch.
gut. Also ja, Hochdeutsch kann man schon sagen, ne? Die meisten. Und ich gebe mir auch Mühe. Also ich habe gelernt in Nossen und ich sage das immer deshalb oder zoome da immer so ein bisschen rein. Das war eine ganz kleine Stadt mit einem Altersdurchschnitt damals schon von ein paar 50 Jahren, also auch eine ziemlich alte Stadt. Aber dort bin ich beruflich groß geworden, habe da gelernt, habe dann dort auch Salons geführt oder war dort Salonleiter in dem Unternehmen, filialisiertes Unternehmen damals schon. Und ich kenne sozusagen diese Welt der Friseure aus meinen 9 Jahren Friseursein selbst sehr gut. Und interessanterweise hat sich das kaum geändert. Also dieses, man ist in dem Kosmos, in dem System seines Ortes Friseur, sehr, sehr stark angebunden mit den Menschen und dadurch leider auch sehr, sehr verstrickt. Also es gibt in diesen kleinen Städten gibt es ja kaum Privatsphäre. Da bist du ja als Friseur immer so auf dem Tablett und bist auch Gesprächsthema. Und wenn du was veränderst, ha, zum Beispiel im Preis, dann ist das immer gleich Gespräch im ganzen Dorf, ne? So. Das ist in der Großstadt nicht so. Ich lebe jetzt seit, ich habe gestern gerechnet, wie viel war es denn? Seit fast 20 Jahren lebe ich in Leipzig. Und da ist natürlich alles einen deutlichen Tacken anonymer, kann man sich auch freier bewegen sozusagen, da wird man nicht ganz so beobachtet.
So,
Ne?
jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht hier. Also ich muss manchmal reingrätschen, Thomas, weil du hast
Mach,
jetzt
mach,
schon
mach.
mehrere Dinge gesagt, wo ich natürlich eine Anmerkung zu habe. Ne? Wir beginnen noch mal ganz von vorne. Was hast du denn falsch gemacht, um in Nossen eine Friseurausbildung zu starten? Beziehungsweise, warum war das eventuell auch dein Traumberuf? Ich weiß es nicht. Wie kommt das?
Lars, nimm dir ein Taschentuch, ich brauche gleich auch eins.
Oh Gott, oh Gott.
ich habe ja was leicht Emotionales und bin nah am Wasser gebaut. Ich
Oh.
kriege die Geschichte auch, er sagt, auf Bühnen immer schlecht rüber,
Auf
weil ich
Bühnen,
dann
aber wir sind ja
selber
hier
zu
unter uns.
emotional bin. Wir sind ja hier unter uns, im Zweiergespräch geht das leichter, noch dazu mit so einem halben Bier in der Hand. Was? Es ist wirklich bei mir recht bewegend. Erstmal glaube ich allgemein, dass die meisten Menschen, die Friseur werden, das aus einer tiefen Überzeugung tun. Also bei den meisten Menschen ist es nicht so eine Notlösung, so nach dem Motto, ich habe nichts anderes, da bin ich halt das geworden, sondern die meisten tun das aus einem wirklichen Antrieb. Und bei mir ist der Antrieb sehr persönlich, lassen hier an der Stelle aber natürlich mal raus. Ich war so, bis ich 13 Jahre alt war, ein ziemlich kleines, auch ziemlich dickliches Kind. Und hatte einen unglaublich schlechten Notenschnitt, der im Vergleich wirklich unter allem war. Also mein Zeugnis von meiner damaligen Gymnasiumszeit zeige ich meinen Kindern heute nicht. Also wirklich übel. Und so war auch mein Selbstwert unterwegs. Und dann war ich immer bei meiner Oma, hier schließt sich ein Kreis, Achtung, in Nossen, war ich dann immer mit ihr beim Friseur. Und die Menschen, die dann später meine Kollegen wurden, also viele Jahre später, die hatten das Talent, aus meinem ohnehin schon runden Kopf noch so eine Art Fußballfrisur obendrauf zu bauen. Also ich sah aus im Gesicht. Es gibt Kinderbilder von mir. Das grenzt an, das grenzt schon an Misshandlung, wirklich, ist krass.
Es tut mir leid,
Und
dass wir
dann,
jetzt da so tief
was? Naja, ich baue es ja
das
auch so
wusste ich
aus.
nicht, das wusste ich nicht.
Und dann gab es eine Situation, da hat meine Schwester, hat jemanden kennengelernt, die Katrin aus dem Brautstübel Moritzburg. Und das ist jetzt schon mal mein Gänsehaut-Moment hier.
Bei mir auch, wenn ich Brautstübel höre,
Brautstübel,
hab ich
da.
Gänsehaut am ganzen Körper.
Und die Katrin aus dem Brautstübel Moritzburg, bei der war ich dann beim Friseur. Und das war ein Friseur so also in einem Keller. Der Papa
Ah,
von
okay,
ihr hatte
anderer
so
Salon.
seine, genau, war ein anderer Salon. Der Papa von der Katrin hatte noch so eine Art schamanische Praxis, wo es auch heute rückblickend auch, ja, heute rückblickend auch dann nochmal wichtig wurde in meinem Leben. Und ich saß eben in diesem Keller in so einer Frisierecke, hübsch gemacht, gemütlich zur damaligen Zeit. Denk dran, ich war 13. Auf diesem Stuhl bei Katrin, und die hat das erste Mal mir einen Haarschnitt gemacht, Seiten hochrasiert, alles ein bisschen auf Form gerade, oben so ein Flat drauf, dass ich dann vor diesem Spiegel saß und dachte, krass, Thomas, du kannst ja gut aussehen. Und diese Wirkung, also dieser Selbstwert-Push, diese Power, das ist das, was Friseure heute tagtäglich tun. Und es, entschuldigt mir die harten Worte, gar nicht mehr selber begreifen, gar nicht mehr selber spüren, sondern nur so Kundenwunschvollstrecker sind, aber sich ihrer wirklichen Wirkung über das Gelingen des Lebens dieser Endkunden gar nicht mehr bewusst sind. Ich bin damals dort raus, habe meinen Klamottenstil geändert, das war alles sehr nah beieinander. Gut, dann gab es noch einen Urlaub, der war damals in Alpen, natürlich noch mit meinen Eltern, da habe ich 2 Wochen nichts gegessen, weil mir einfach immer übel war, frag mich warum. Und dann da bin ich gewachsen, geschossen, dann sah ich irgendwie cooler aus, dann kam ein bisschen Style in meinem Leben. Dann habe ich noch einen Radsport intensiver für mich entdeckt und mein Leben nahm eine Wendung. Und ich will jetzt nicht alles auf den Haarschnitt projizieren, aber es war schon so, dass dieser Haarschnitt, also ich habe das noch so vor mir, so auch als Gefühl, dieser Selbstwertpush. Und auf dem Weg bin ich sozusagen dann auch unterwegs und versuche das mir auch zu erhalten, ne?
Das ist
Punkt.
ja eine wirklich, also ich habe bis vor einer halben Stunde hätte ich gesagt, ich habe schon jede Geschichte gehört, warum man Friseur geworden ist. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe schon alles gehört. Du hast eine neue Facette dazu gebracht. Das habe ich so noch nicht gehört. Finde ich auch total faszinierend. Wenn ich jetzt hier Podcast-Hörer wäre, dann würde mir sofort folgende Fragen durch den Kopf gehen. Deine Eltern sind logischerweise ja nicht Friseur. Also erstens, warum haben sie dich dann 13 Jahre dann aber so rumlaufen lassen? Das heißt, hatten die selber überhaupt gar kein, also die empfanden das anscheinend ja als überhaupt nicht wichtig. Und
Richtig.
B, wenn die das nicht als wichtig empfinden, wie fanden sie denn dann deine Berufswahl? Weil die können dann ja in ihren Augen, höchstwahrscheinlich muss das ja eine total dämliche Berufswahl gewesen sein. Also wo kommen da deine Eltern beruflich her?
Nehme ich auf. Also, der Weg war dann der 13 und dann habe ich so gedacht, boah, ist schon geil, dieser Beruf, guckst du dir mal an. Und dann war ich schon immer, also das habe ich in mir so eine Eigeninitiative Art. Und habe mich dann zu einem Ferienjob angemeldet bei Toni Feirath Friseure in Weinböhla, wo ich
Das ist
damals
von
noch gelebt
Weinböhler,
habe.
ne? Genau.
Kennst du oder was? Ja, genau. Bin ich auch noch getapst hier mit dir. Sehr gut. Ja, genau dort. So. Und habe dann diesen Ferienjob gemacht. Und es war schon so, dass natürlich mein Umfeld, also sag mal, Thomas, was ist denn mit dir los? Wirst Friseur. Also ich tue jetzt mal alle Stereotypen raushauen. Von Weichei über, was wird denn das hier, wirst du schwul? Ne? Solche Nummern waren ja damals sofort gang und gäbe und ja auch nicht irgendwie alternativ und optional, sondern das war ja einfach nur Scheiße in dem Moment. Da verdienst du doch nichts, also überleg dir das gut. Und weiß nicht, ob meine Eltern das hören, aber ich möchte das kurz aufgreifen, dass du gesagt hast, war denen das egal? Nee, aber die wussten es halt auch nicht besser. Ne? Also das sehe ich ja heute. Heute sind ja ganz viele Menschen auch so über Social Media einfach top informiert und können an den Eltern vorbei sich ihren Stil erfassen. Ne?
Also,
Ich sehe
als
das.
ich gesagt habe, war denen das egal, meinte ich nicht, dass es ihnen egal war, wie du dich fühlst, sondern damit meinte ich, die haben anscheinend ja einen völlig anderen Blick, was
Ja,
so
genau.
Selbstwertgefühl, Empfindung, Beauty
Duty vor
angeht
allem,
und haben da
genau.
jetzt gar nicht so einen Zugang. Ich meinte das jetzt definitiv, 100%, ist mir wichtig zu sagen, nicht wertend, sondern dass ich einfach sage, ja, es gibt halt Menschen, die haben da überhaupt gar keinen Zugang zu und müssen es auch nicht, weil sie in ihrem Berufsfeld, weil ganz andere Dinge da wichtig sind und relevant sind.
Genau so ist es. Und dieser Beauty-Sense, den ich damals hätte gebraucht, den gab es von keiner Seite in meinem Familiensystem, wo ich
Was machen denn
herkomme,
deine
ne?
Eltern beruflich oder was haben sie beruflich gemacht?
Den Übergang schaffe ich jetzt. Und zwar war das für meinen Papa, war das auch eine schwere Zeit. Also als ich dann gesagt habe, ich will Rettungsassistent oder Friseur werden, war klar, oder ich glaube, er hat dreimal Daumen gedrückt, dass es Rettungsassistent wird. Meine Noten waren aber so grottig mit der 9. Klasse, dass das schlicht nicht ging. Ich bin da nicht reingekommen. Und es war auch bloß eine Notlösung. Für mich war Rettungsassistent bloß so, okay, das hat so ein bisschen diesen männlichen Touch,
Aber
machst du
wo kommt denn
sowas?
jetzt auf einmal der Rettungsassistent her? Ist
Der kommt,
das
ich.
der berufliche Zusammenhang bei deinen Eltern?
Nein, ist es auch nicht. Rettungsassistent, ich habe einfach so ein Faible dafür. Ich habe so ein Helfersyndrom viele Jahre meines Lebens gehabt.
Dann
So.
solltest du
Und
mal
bin auch mit
Berater werden und
erst.
anderen Leuten helfen vielleicht. Wäre das vielleicht
Guter,
mal eine ganz
guter Tipp,
clevere
guter Tipp.
Idee?
So. Aber dort kommt das auch tatsächlich her. Und ich habe immer gesagt, als ich dann Friseur gelernt habe und mein Vater, das wollte ich noch kurz erwähnen, auch sich über diesen Schreck so ein bisschen hinweg erholt hat. Also als ich dann so langsam, irgendwann hatte er mal eine Freundin von sich, also Arbeitskollegen, Freundin, zu mir zum Friseur geschickt. Und die Kollegin kam wieder und hat meinem Vater erzählt, dass es der geilste Friseurbesuch war, den sie je hatte. Und da hat mein Vater begriffen damals, glaube ich, dass das so, okay, es ist gar nicht nur Friseur. Das hat Wirkung so. Und jetzt mache ich nochmal den Übergang, wo kommt dieser Berufswunsch? Der kommt aus überhaupt keiner Quelle. Das ist wirklich nur diese eigene Erfahrung. Achtung, festhalten, meine Eltern sind alle Lehrer. Meine Großeltern auch. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, was ich heute beruflich mache. Weil Seminare geben, Wissen weitergeben, Erfahrungen teilen, das ist natürlich aus der Ecke kommend, ne?
Okay, das ist gut verständlich. Und so, und welchen Salon hast du dir denn jetzt ausgesucht für deine Lehre? Warst du dann bei dieser Kollegin, wo du mit 13 Jahren warst und zum ersten Mal ein tolles Gefühl hattest? Oder wie ist das gekommen?
Nee, wir sind dann umgezogen, also meine ganze Familie sind umgezogen eben von Weinböhler nach Nossen. Und dann war klar, du kriegst 360 D-Mark als Azubi. Da ziehst du jetzt nicht irgendwo weg. Also ich habe dann dieses Zuhause wohnen noch ein bisschen genutzt, bin mit meinem Fahrrad oder Moped halt dann in die Salons gefahren und dann war klar, es muss irgendwie heimatnah sein. Und dann war Nossen einfach eine Ausbildungsstätte, wo ich mich beworben hatte. Und jetzt muss ich auch noch erzählen, es gab noch eine zweite. Es gab nämlich in Meißen einen sehr bekannten, so einen Platzhirschfriseur. Und bei dem hatte ich mich auch beworben und der hatte mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und hatte geschrieben dann, war ja alles noch per Brief, ne? So alt bin ich schon, hatte geschrieben, Rückmeldung bis Datum XY. Und das
Richtig.
Datum habe ich gerissen um einen Tag. Ich habe einen Tag zu spät dort angerufen und da ist er am Telefon ran und hat gesagt, ja, zu spät, Pech gehabt. Und da
Richtig
habe ich
so.
mich, nein, also oh, ich habe mich damals so geärgert und er hatte auch sowas in mich reingeprägt, also fast schon was Zwanghaftes, von wegen Pünktlichkeit. Und genau, also, und dann ist es eben diese Ausbildungsstätte in Nossen geworden, in eben der filialisierten Struktur Haarpflege und Kosmetik
War
GmbH.
das eine PGH?
Es war eine PGH,
Eine
genau.
PGH.
Und letztens, wirklich erst 2 Wochen her, habe ich meine Chefin, Frau Weinhold, und dann, die gehen gerade ganz herzliche Grüße raus, in einem Leipziger Supermarkt getroffen. Sie sprach mich an mit den Worten, na, die Stimme kenne ich doch, und kam
Ach.
so einen Gang weiter und hatte, weil ich mich gerade mit meinen Kindern unterhalten hatte. Und ich bin ihr unfassbar verbunden.
Ach, das ist ja eine tolle Geschichte. Und die war damals die Leiterin
Es
des
war die
Geschäfts.
Geschäftsführerin, so,
Okay.
und dann habe ich natürlich auch Glück gehabt. Ich hatte eine ganz tolle Ausbilderin, die leider schon verstorben ist, Bettina Mattes. Die hat mir so viel mitgegeben, ne? Also,
Cool. Und dann bist
das
du aber nach
härteres
deiner
Stück.
Ausbildung auch noch in dem Unternehmen geblieben, wenn ich das eben richtig rausgehört habe. Hast dann auch deinen Meisterbrief
Genau.
gemacht.
Auch das kann ich dir erzählen. Kurz, ganz Mini-Anekdote. Ich habe im zweiten Lehrjahr gedacht: Scheiße, du wirst nicht weiter, das kannst du nie machen mit dem Friseur sein. Das ist gar nicht der Job, den du gedacht hast. Da habe ich mich drüber gerettet, über
Wieso?
eine Vella-Träne. Ach, jetzt fragst du nach, dann dauert es länger, mein Guter, ne?
Naja, also
Ich habe
wir haben
ich hab
Zeit.
im. Ach ja, stimmt eigentlich. Komm, wir entspannen uns. Ich habe im zweiten Lehrjahr habe ich gedacht, das war doch nicht die Idee von Friseur. Ich wollte doch eigentlich so Momente erschaffen, wie ich sie auch erlebt hatte. Und gemacht habe ich aber Akkordarbeit, Dauerwelle wickeln, Lockenwellen wickeln, Haare waschen, so wie halt so eine Ausbildung früher und vielleicht heute manchmal auch noch so war. Und das war nicht die Idee. Ich wollte doch kreativ sein. Ich wollte doch Haare machen. Ich wollte Kunden diese Momente erzeugen, die ich auch hatte und wollte darüber auch diese Wertigkeit auch für mein eigenes Leben haben. Und das ging gar nicht so. Und da habe ich damals gedacht, ach komm, zweites Lehrjahr, lernst einfach noch was anderes. So. Und dann hatte ich Glück. A, kam eine Vela-Trainerin damals, Sina Altmann. Auch Grüße gehen an sie raus. Kann mir mal Namen merken. Sina Altmann machte ein Seminar bei uns. Und da habe ich so gedacht, geil, das ist geil. Was die da macht, will ich eigentlich auch. So Dinge weitergeben. Und das war so ein Motivationspush, ne? So, okay, dafür lohnt es sich zu lernen. Dafür lohnt es sich, gut zu werden. Und dann kam noch meine Chefin, gefühlt kurze Zeit später, ist alles schon lange her, und hat gesagt, Thomas, es gibt eine Sachsenmeisterschaft der Friseure. Das
Oh
war
nein.
so,
Und wir beide kannten uns noch nicht, sonst hätte ich gleich gesagt, Thomas, lass es. Mach es nicht. Mach es nicht. Kein Kreis frisieren.
Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht.
Hat ja
Und
auch
das
nicht
war,
geschadet anscheinend.
nein, genau. Und es war mega aufregend und es war ganz besonders. Und Achtung, ich habe den dritten Platz gemacht.
Jetzt hör doch mal auf.
Und ja,
Von
und
ungefähr.
naja,
Na, wie viel haben mitgemacht?
lass es 100 Leute gewesen sein, war
Jetzt hör doch
damals
mal
noch
auf.
viel. Achtung, ich habe dann hinterher rausbekommen, also eigentlich schon schnell hinterher, dass der dritte Platz, diese Bronzemedaille, im Grunde jeder bekommen hatte, der dabei war.
Also.
Also es ging nur um die drei ersten und fünf zweite gab es irgendwie. Und für den Rest
Oh Gott.
Sachsenmeisterschaft, Azubis, für die Motivation hatte jeder eine Bronzemedaille. Also ich hatte eine
Wieso
Bronzemedaille
denke ich
wie
jetzt
100
gerade an
andere.
eine, wieso denke ich jetzt gerade an eine ganz bestimmte Auszeichnung, die es bei den Interviewern gibt? Egal, das gehört nicht hierher, das müssen wir vielleicht mal zu einem anderen Talk mal besprechen. Aber okay, es
Das
gab den
können
ersten, zweiten und ganz, ganz, ganz viele Dritte.
wir.
Wobei,
Und ich war einer davon.
ja, bist du
Und
eigentlich ja ganz schön. Also es hat dir doch ein gutes Gefühl gegeben.
das hat mich im zweiten Lehrjahr dann wirklich weitergetragen.
Okay.
So, und jetzt wird es noch besser. Achtung, im dritten Lehrjahr oder schon im zweiten Lehrjahr hatte ich in der Berufsschule den Beinamen Professor.
Oha.
Also ja, weil ich mich ultra interessieren kann für dieses Thema Haare, für die Physik dahinter, für die Chemie dahinter. Ich habe
Okay.
da richtig Spaß dran, mich da rein zu vertiefen. Und das bei meinen eigentlichen Schulnoten, ne? Also ich war ja in der Schule nicht interessiert, aber für Themen, die mich interessieren, da kann ich
Okay.
halt auf Vollgas geben. Und da war ich der Professor und ausgestiegen bin ich tatsächlich als einer der besten Azubis in meinem Jahrgang und habe sogar die Begabtenförderung bekommen damals.
Ach, die dann gleich dann dazu geführt hat, dass man gleich weitermachen kann. Und war das damals schon
Genau.
so, du brauchtest keine 3 Jahre Gesellenzeit mehr für den
Ja.
Meisterbrief, du konntest dann
Ist bei
schneller
mir
machen.
auch so. Ist bei mir so. Und ich bin aber nach der Ausbildung sehr schnell bei der Bundeswehr gelandet.
Ja, ich auch.
Und war bei der. Ich musste 9 Monate. Wie lange ging es bei dir?
15. Ich bin ja aber auch ein
Ach,
bisschen
okay.
älter. Ich bin ja in
Sehr
diesem
schön.
Jahr jetzt schon seit 40 Jahren Friseur. Wie viel hattest du gerade? Was hattest du von erzählt? Wie viel waren
Na, ich
es?
sage immer seit 27 Jahren und ich bin jetzt, ja,
27.
dieses Jahr 44. Na, das kommt schon hin, ne?
Ja,
So, ich habe mit
bitte.
16 angefangen.
Bitte. Genau.
Und genau, und dann war ich bei der Bundeswehr. Ich bin von der Bundeswehr wiedergekommen und habe gedacht, ach komm, gehst in den Vertrieb, weil das Thema Geld verdienen zugegeben auch schon eine Baustelle war
Ja,
damals.
klar.
So ehrlich muss ich sein. Treibt mich heute ja auch an, für Friseure meine Dienste zu tun. Und war dann im Vertrieb ein halbes Jahr. War ich für Joico und Lakmé.
Ach,
Das
guck
musst du
mal.
nicht kennen.
Doch,
Joico
natürlich.
kennt
Jetzt
man.
ohne Quatsch kenne ich, ja klar.
Lakmé gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, weiß ich
Nee,
nicht. Aber Joico kennt man
also die gibt's,
noch.
ja, ja. Ja, gut, die Standardfrage jetzt wäre von mir, gibt's die noch? Weil habe ich jetzt auch ehrlich gesagt länger nichts mehr
Ich auch
gesehen und
nicht.
gehört,
Ja.
aber ist mir natürlich bekannt, ja.
Hab mich da im Vertrieb versucht, das war echt harte Kost, weil pure Kaltakquise. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist es nicht. Und bin zu meiner Chefin zurück, zur Frau Weinhold, gesagt, Frau Weinhold, ich würde gerne wieder anfangen, würde gerne meinen Meister machen. Ach, so schön, Thomas, kommen Sie wieder. Sehr herzlich willkommen. Den Meister kriegen
Cool.
Sie finanziert. Und dann habe ich meinen Meister gemacht, habe Salons geleitet, sehr schnell. Ich war ein sehr junger Salonleiter, würde ich heute nicht mehr machen. Und dann hat die Frau Weinhold mir noch damals einen großen Traum eigentlich erfüllt und auch was zum Thema Führung mir mitgegeben. Sie hat nämlich zu mir und Franziska Hans, Grüße gehen raus, meiner Lieblingskollegin in meinem Ausbildungsunternehmen, hat sie gesagt, ihr zwei wollen wir nicht in Nossen einen der vielen Salons, die wir da haben, zum Jugendsalon umbauen. Und das haben wir gemacht. Und zwar mit Frau Weinhold zusammen. Also sie hat investiert, wir haben gedacht und gestaltet und gemacht. Der Salon war damals sogar an der Top her für seine Modernität und das im
Hey.
kleinsten Ort Nossen. Und dann haben wir dieses Heartbeat, hieß der Salon, den haben wir dann da hochgepäppelt und das war super. Geile
Aber das war jetzt
Erfahrung.
kein, war das ein preisaggressives Salonkonzept?
Nein,
Nein, es
nein,
ging
gar
wirklich
nicht.
nur um
Nein.
die Zielgruppe,
Genau.
also jung, Trend, diese Dinge.
Genau.
Ja.
Einrichtung.
Ja.
Heute würde man das noch mal
Heartbeat?
feiner aus. Heartbeat. Also H, Deutsch.
Oh nein, nein, sag das doch nicht. Ich fand gerade diesen Namen
Nein, Mann, muss doch.
Heartbeat, fand ich eigentlich cool, bis du
Und jetzt
gesagt
habe ich es
hast,
kaputt
nein,
gemacht. Tut mir leid.
Heartbeat. Oh.
Das schöne Englisch-Deutsche vermengte, naja, genau,
Oh
ouch, ne?
nein.
Also,
Oh,
wo
ich
es
finde das
Bücher
so.
drüber gibt, über die lustigsten Friseurnamen, Heartbeat müsste mit aufgenommen
Der
werden.
müsste da, ja, ich habe vor 100 Jahren mal in meinem Blog schon mal darüber geschrieben und es gibt immer noch Kollegen, die mir dann per WhatsApp irgendwie sagen, ich habe gerade den Salon gesehen. Und dann denke ich, ey, das, also ich finde es ganz, ganz, ganz gruselig. Auf der anderen Seite bin ich ja auch schon ein Freund der Worte und ein gewisses Wortspiel finde ich halt auch cool. Also wenn es in meiner Welt, ne, und das, ihr müsst ja alle nicht so denken wie ich, nur für, also ein Wortspiel finde ich eigentlich cool, aber das ist so diese Grenze zum Peinlichen ist so dünn und
Geh ich
klein,
mit.
dass ganz viele drüber fallen. Und ich so, nein, bitte nicht, bitte nicht. James
Heartbeat.
Blond, bitte nicht, bitte nicht.
Der ist gut, den kannte ich noch nicht. James Blunt ist richtig gut. Bei
Nein, ist
James.
nicht gut, ist nicht
Ich
gut.
habe Freude an sowas, ich sag dir. Naja. Ja, so war's. Und dann ging das da irgendwie
Hart.
weiter und ja.
Hart. Hart. Ach, schade. Gibt's den Salon noch?
Ja, gibt's
Gibt's
noch in Nossen.
wirklich noch? Auch
Ja.
unter dem Namen?
Ja, heißt noch
Ach,
so.
cool. Das finde ich dann wiederum natürlich, dann habt ihr ja was geschaffen, was
Für
einen
die
langen Bestand
Ewigkeit.
hat. Ne? Ewigkeit weiß ich jetzt nicht, aber was langen Bestand hat, das wiederum zollt natürlich sofort meinen Respekt.
Merci.
So, und
Ja,
dann
so
ging es aber
war's.
irgendwann nochmal zur Vella, weil da hatten wir
Ja,
ja,
genau.
da haben wir ja die ersten
Die
Überschneidungen gehabt.
ersten Fäden, genau. Also genau zur Vella ging es und ich merke jetzt, schätze ich ja an dir auch so, du bist ja da auch immer sehr offen. Ich hatte damals ein Monatsgehalt als Meister, Salonleiter und ein Azubi habe ich noch so mitentwickelt von 729 Euro. Und ich weiß die Zahl noch
Wahnsinn.
so, weil die halt monatlich kam und ich konnte dafür wohnen im Haus meiner damaligen Schwiegereltern und so. Also in dem zweiten Haus der damaligen Schwiegereltern. Aber das war natürlich nicht Freiheit, ne? Und ich hatte schon immer so ein bisschen kostspielige Hobbys. Damals war es noch Motorradfahren, heute ist es der Radsport. Und das ging damals alles gar nicht so gut zu bezahlen. Und meine damalige Freundin machte dann einen größeren Schritt, ging nochmal studieren. Und da habe ich so gedacht, irgendwie musst du auch noch was machen. Und da habe ich mich bei der Vella beworben, bin Fachtrainer geworden. Und war dann erst kurz in Leipzig zum Volontariat und dann eben in Darmstadt im großen Vella-Weltstudio.
Weller
Und da kann
Weltstudio.
ich, ah, ey, das war krass. Also dort angenommen zu sein, das ist auch schon, also ist ein bisschen hier, wie sagt man denn, wie die Schwertleite oder wie das heißt, Schwert war ja hier bei den Rittern, ne? So
Das kann ich mir
Ritterschlag.
natürlich vorstellen. Also in der Weller-Welt zu sagen, so, wir sind im Weltstudio oder ich bin ein Trainer im Weltstudio, das kann ich mir schon vorstellen. Ich, ohne jetzt hier zu sehr schleimisch zu sein, natürlich habe ich eine ganz, ganz enge und besondere Beziehung zum Hamburger Studio. Aber mein absolutes Lieblingsstudio in Deutschland war immer schon Leipzig. Also ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Das mag an den Menschen liegen, aber ich will jetzt gar nicht die Menschen kritisieren in den anderen Studios in Düsseldorf, Stuttgart, München und Berlin und wo sie sonst noch überall sind. Die waren immer alle nett zu mir. Aber in Leipzig hatte ich irgendwie, ich kann es dir gar nicht sagen, ich hatte einen ganz anderen Vibe. Nun ist aber auch Leipzig ja die Stadt, mit der ich die größte emotionale Bindung habe. Habe ich dir das mal erzählt?
Nee, warum? Wollte
Ich
gerade fragen, warum?
mach das mal ganz kurz, ne?
Ja.
Ich habe, also 1989 ist ja die Mauer gefallen. Da bin ich noch nach Berlin gefahren im November und habe tatsächlich auch ein paar Stücke von der Mauer
Von der Mauer.
abgeschlagen und die dann Weihnachten verschenkt. Aber ich bin im Januar 1990 bin ich nach Philadelphia für ein Jahr. Also ich war das gesamte Jahr 1990 gar nicht in Deutschland. Und das war das Jahr der Wiedervereinigung und. Und das habe ich alles gar nicht mitbekommen, weil damals gab es ja noch kein Internet und nix. Und ich habe in Philadelphia und in New York, in den beiden Städten, wo ich gelebt habe, da habe ich dann Geschäfte gefunden, wo ich mir einmal in der Woche einen Spiegel kaufen konnte. Das war so das einzige deutsche Magazin, naja, wo ich so ein bisschen das miterleben konnte, was in Deutschland gerade passiert. Und als ich dann zurückkam, Ende 1990, da war ja die Wiedervereinigung schon vollzogen. Da hieß es dann von einem anderen Haarkosmetikkonzern, so will ich mich mal hier diplomatisch ausdrücken, wir brauchen noch irgendwie jemanden, der in Leipzig eine Schulung macht. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das mache. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. So, und dann bin ich dahin und da könnte ich jetzt lange Geschichten erzählen, aber wir wollen ja nicht diese Geschichten vom Krieg irgendwie noch erzählt bekommen. Deswegen mache ich es ganz kurz. Es war eine Pension, wo es nur eine Etagentoilette gab. Der Salon, in dem ich dann da war, war aus meiner Perspektive, kam gerade aus New York, höchst einfach und provinziell. Dieser Bahnhof war eine Vollkatastrophe, alles kaputt. So, und es war dann die Stadt, die ich dann im Laufe der Jahre immer mal wieder besucht habe. Und ich habe so gemerkt, wie diese Stadt sich verändert hat, wie dieser Bahnhof sich verändert hat. Was mich übrigens, das habe ich eben vergessen zu erzählen, was mich schon 19 oder 1991, als ich da das erste Mal hinkam, was mich damals schon total begeistert hat an Leipzig, war diese junge Straße. So viele junge Menschen. Ich wusste ja gar nicht, dass das so eine große Universitätsstadt ist. Ich hatte auch damals überhaupt gar keine Ahnung von der Leipzig-Messe und dass man da schon eher offen war für Internationalität. Und mir hat einfach dieser Vibe auf den Straßen schon 1991 so unfassbar gut gefallen, auch wenn meine Pension nur eine Etagentoilette hat. Das war mir scheißegal. Die Menschen fand ich toll. Und deswegen, weil ich dann immer wieder hingefahren bin, habe ich mit Leipzig, weil das die einzige Stadt ist, die ich habe wirklich, wo ich diese Veränderung wirklich meine, miterlebt zu haben. Deswegen habe ich da so eine unfassbar emotionale Nähe. Und wenn ich da mit meiner Frau oder mit unserem Sohn oder so mal in Leipzig bin, ich genieße, ja, ich genieße diese Stadt heute noch. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Stadt.
Das hast du gerade total schön mal so skizziert, weil ich wohne jetzt schon fast seit 20 Jahren hier. Bin ja in dieser 90er Zeit, guck mal, da war ich bin 81 geboren, da war ich 10 Jahre
Ja,
alt, so.
genau.
Da hat man ja gar keinen Kontext dazu. Aber Leipzig hat mich selber sehr, sehr geprägt. Also, wenn man so aus dem Dorf kommt wie ich, ne, oder aus einer Kleinstadt, und dann kommt man nach Leipzig, damals vor 20 Jahren, also könnt ihr grob überlegen, warst du 25 Jahre alt. Da war das sehr, sehr prägend und dieses System, dieses man geht voran, man gestaltet was. Wir haben ja in Leipzig, da wohne ich auch, an den Seen. Ne? Also ich habe hier so ein bisschen seenahe Lage. Und diese Seen sind ja auch so entstanden. Das ist ja alles erst in den letzten 15 Jahren passiert. Ne? Und das hat so viel gemacht. Und dieser Wandel, ich glaube ja daran, dass jeder Bestandteil des Lebens auch einen Einfluss auf jemanden hat. Also sei es eine neue Partnerin, in meinem Fall extrem positiven Einfluss. Seien es die Kinder, seien es sei es eben auch wirklich der Ort, ne? Das macht was mit einem. Und Leipzig hat mich auf jeden Fall in meinem Anteil mutig voranzugehen, Dinge nicht immer so zu bewahren, sondern auch ein bisschen wandeln zu wollen, ne? Auf jeden Fall bereichert oder diesen Anteil freigelegt, ja.
Also ich finde, ja, ich bin also großer Leipzig-Fan, ne? Schon immer gewesen und ich bettel mich ja auch mit meinen Fußballfreunden so, ne? Weil dieser Red Bull-Konzern, den finde ich total pervers und abartig und ich kann mit Red Bull Leipzig so null anfangen. Und den schlimmsten Stadionsprecher Deutschlands gibt es in diesem Stadion, der irgendwie völlig proletisch jedes Tor rausschreit. Und ich finde dieses ganze Projekt Rasenballsport Leipzig eine Vollkatastrophe. Aber, und das sage ich
Aber.
je, ja, und das sage ich jedes Mal, wenn ich mit Fußballfreunden darüber spreche, sage ich, wisst ihr, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Aber wenn es morgen keinen professionellen Fußball mehr in Hoffenheim gibt, interessiert das keine Sau. Wenn es keinen professionellen Fußball mehr in keine Ahnung, Heidenheim gibt oder ich bin jetzt mal böse, auch in Wolfsburg, es interessiert keinen Menschen. Wenn es keinen professionellen Fußball mehr in Leipzig geben würde, wäre es eine Katastrophe, weil diese Stadt so viel Fußballtradition hat. Ja, hat ja so viele auch Meisterschaften, DDR-Meisterschaften gewonnen, hat international gespielt. Du hast da Menschen, die seit Jahrzehnten Leipzig-Fans sind. Ja, sie haben leider momentan nur diese eine Auswahl, wenn du professionellen Fußball sehen willst. Und das ist leider dieses doofe Kunstprojekt, finde ich auch doof. Aber für die Menschen in dieser Region und für die Traditionsfußballfans, die seit Jahrzehnten dort leben, ist das natürlich ein Geschenk. Und deswegen, wenn du so willst, bekämpfe, also das ist vielleicht falsche Wort, aber ich bekämpfe diesen blöden Verein in der Struktur, freue mich aber wirklich für jeden Menschen, der auch Fan von diesem Club ist und der da hingeht und der ja diese Fußballzeit erlebt. Für die Menschen freue ich mich.
Ich habe zum Fußball seit 2 Jahren erst Kontakt, weil ich zwei Bonussöhne habe, die Leistungssportfußball sind oder waren. Und die schwärmen extrem vom RB, weil sie sagen, da wird unglaublich viel auch für Nachwuchs gemacht. Und das kann ich wieder sehr bewundern. Also die waren schon ein paar Mal dort und sagen eben, hey, was dort die. Also das Ambiente, die ganze, die Art, die Atmosphäre, so, das ist schon Wahnsinn. Also die Professionalität, ne?
Ja.
Und naja. Aber sonst, ich habe vom Fußball keine Ahnung. Ich ziehe es teilweise nicht mal als Beispiel daran, weil ich immer denke, na, ist der Ballsport, ich habe ein bisschen Handballkontakte, ist der Ballsport, kann der wirklich gut herhalten für zum Beispiel Führungsthemen? Weil wenn wir das mal aufmachen wollen, das Thema, ein Handballtrainer, den ich ganz gut kenne, da weiß ich, der arbeitet mit ganz vielen Menschen in seiner Mannschaft, die etwas wollen. Und dann ist Führung leicht. Ich hatte ja in der Vella-Welt mal ein Team, das Key Account Management Friseur Service Team. Und hier gehen ganz dicke Küsse und Umarmungen jetzt an diese Bande raus. Ein unfassbar geiles Team. Und die waren alle so initiativ, die wollten. Die wollten was. Die waren für ihre Kunden unterwegs. Und haben für die gemacht, also teilweise über Grenzen hinaus, und mehr werde ich das jetzt auch nie ausdehnen, ne, haben die sich da reingelegt. Und das ist so faszinierend. Dann ist Führung ja auch ganz leicht, ne? Und beim Fußball dasselbe Spiel. Da hast du ja auch ganz viele Leute, die wollen unbedingt vorankommen und die kriegen auch ihr Geld dafür. Ah, da kommt ein Wackler im Kopf. Also so
Nein,
nehme ich es
also
wahr.
nein, also ich grätsch da mal kurz rein. Du machst gerade einen unglaublich interessanten Blickwinkel auf, über den möchte ich auch gerne ein bisschen länger noch sprechen gleich. Führung ist ja leicht, wenn Menschen was wollen, ne? Da stimme ich dir ja 100% zu. Und dass ich so ein bisschen eben gegrinst habe, ist ja, da kommt ja so unterschwellig auch schon der Vorwurf, also Friseure wollen ja nicht immer irgendwie
Oh.
unbedingt. Aber wir werden darüber gleich sprechen. Und zum Thema Fußball, klar, wenn du jetzt bei RB Leipzig bist oder beim FC Bayern München, dann hast du auch nur Spieler, die wollen. Wenn ich jetzt, und keine Angst, das wird jetzt hier kein Fußball-Talk, ne? Aber der Grund, warum der HSV viele Jahre immer gegen den Abstieg gespielt hat und dann 7 Jahre in der zweiten Liga war, war halt auch, dass da viele Menschen im Verein waren und Spieler im Verein waren, denen hat es halt gelangt, dass sie gutes Geld verdienen. So, die hatten jetzt gar nicht den Anspruch zu sagen, ey, ich will jetzt aber unbedingt in der ersten Liga bleiben. Ey, ich habe hier einen geilen Vertrag, ich verdiene gutes Geld, ich kann dreimal am Tag warm essen, habe hier ein nices Auto irgendwie in der Garage. Reicht mir. So. Dann ist es
Zufriedener.
als Trainer oder als Vereinsführung wahnsinnig schwer, weil die dann auch noch so, ich sag mal, träge sind, weil sie finanziell ja 100% abgesichert sind, da diesen neuen Spirit zu bekommen. Und es gibt halt auch einen Grund, warum der HSV jetzt wieder aufgestiegen ist, weil wir haben ein paar Spieler, sage ich mal, die sehr viel Talent haben, die auch so Talent haben, dass sie auch in der ersten Liga spielen. Wir haben aber darüber hinaus viele junge Spieler, die diesen HSV endlich als Sprungbrett sehen, in die erste Liga zu kommen und gesehen zu werden und dann vielleicht in ihrer Karriere weiterzukommen. Jetzt auf einmal, aber das dauerte beim HSV Jahre, jetzt auf einmal hast du Spieler, die auch richtig Bock haben auf Erfolg und dann funktioniert es auch. Punkt.
Lass uns mal den Übergang da schaffen, tatsächlich zu diesem wollen Friseure was. Ich schließe jetzt noch ein Beispiel mit dem HSV an. Ich war nämlich letztes Jahr bei euch im Stadion.
Da
Mit
hast du aber
meiner
ganz
Frau und
schön viel
meinen
Glück
zwei,
gehabt.
ich weiß, meine Frau hatte die Karten organisiert für sich, ihre zwei Bonussöhne und eben mich. Und dann war ich in diesem Stadion. Und da hat der Stadionsprecher gesagt, schön, dass ihr alle wieder da seid. Das ist irgendwie, war ein besonderes Spiel, eins der letzten oder so, frag mich. Und hatte gesagt, wir haben im Durchschnitt, jetzt lüge ich bei der Zahl ein bisschen, 54.000 Gäste in diesem Stadion pro Spiel gehabt. Und ich guckte meinen Bonussohn an und sage, wie viel passen denn hier rein? Ja, so 56.000. Stimmt die Zahlen ungefähr?
Ja, die sind fast identisch. Jetzt,
So.
wenn ich jetzt wirklich kleinkariert und doof wäre, würde ich sagen, es passen 57.500 ins
Ja, genau.
Stadion. So, aber
Aber
nein,
der
nein, es kommt
Punkt
schon
war,
alles hin.
Lars, der Punkt war, ey, was so ein Ticket kostet und im Schnitt sind die praktisch ausverkauft mit diesem Stadion.
Genau.
Wie viel Kohle da fließt, wie viel die Endverbraucher auf dieser Welt als Fan für ihren Verein da reinballern, fand ich krass. Jetzt mache ich den Übergang zu dir mit deinem Preiskonzept, wo es ja um Freunde und Fans geht. Wurde mir auch nochmal gerade klar, dass da auch vieles aus der Fußballparallele irgendwie kommt, vielleicht, ne? Ja,
Zufall?
vielleicht.
Fragezeichen.
Zufall? So. Aber das war eine ganz tolle Episode mit dir, die wurde auch sehr oft gehört, weil es
Ah,
wirklich
schön.
interessant ist, auch wie du das herleitest. Und jetzt zurück zu diesem, wann wollen Menschen was? Lars, ich scheitere manchmal daran, dass ich mit Friseuren darüber versuche zu sprechen, dass sie doch für ihren Lebensunterhalt alleine aufkommen müssen, um sich auch so ein schönes Leben zu gönnen, wie das ihre Kunden tun. Das ist jetzt sehr, sehr provokant, ne, was ich jetzt sage, und auch eine ganz große Allgemeinheit drüber geschmissen. Also es ist jetzt alle in einen Sack. Aber ich nehme das ganz oft wahr, die Menschen, die mich anfragen und ihre Preise entwickeln wollen, dass die sich zwar anhören, wo ihre Menschen alle in Urlaub hinfahren, sie selber das ja aber entweder nicht wollen, Punkt eins, oder sie sich nicht trauen, das zu wollen, oder, und das ist nämlich witzig, es vielleicht auch schon haben. Weil viele Friseure sagen zwar, sie wollen mehr Geld verdienen, verhalten sich aber im Alltag gar nicht so, weil sie ja die finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Und das ist jetzt dieser Push rüber zu den Fußballern, die manchmal schon alles haben und dann irgendwie satt sind und die Geldquellen sind da. Und ich denke dann immer, Mensch, warum gehen wir denn nicht als Branche jetzt alle mal wirklich ein großes Stück vorwärts, entwickeln die Preise und entwickeln auch unsere Löhne? Dass wir, du hast das Problem wahrscheinlich nicht, aber in meiner Bubble ist das sehr da. Mindestlohn und Co., das ist eine krasse Bedrohung, die jetzt hier gerade kommt, diese
Ja,
15 Euro Mindestlohn.
natürlich haben wir das auch. Also,
Okay.
also über Mindestlohn, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir über Mindestlöhne sprechen, aber da können wir auch
Wir können es ja
gerne
weg.
drüber sprechen. Mein Ansatz vorhin, dass Friseure vielleicht nicht so bereit sind, die nächsten zwei, drei Schritte zu gehen, ist zum einen natürlich mit dem Augenzwinkern gesagt und mit dem anderen immer mit dem Wissen meiner Lebenserfahrung. Hey, es sind doch nicht alle gleich. Manche Menschen sind
Nein.
so und manche Menschen sind so. Ich bemerke nur, und das hat jetzt etwas weniger mit Geld und mit Preisen zu tun, ich bemerke nur, je länger ich in dieser Branche bin, und habe ich das schon gesagt, ich bin 40 Jahre in dieser Branche,
Krass, krass, ja.
dass diese Branche eigentlich ja für sich auch immer in Anspruch nimmt, wir haben was mit Trends zu tun und mit gesellschaftlichen Entwicklungen und mit Mode und mit Fashion. Aber selber ist diese Branche in ihrer Tradition so oft verhaftet, wo ich so denke, ich sehe so selten eine ernsthafte Bereitschaft, auf das Leben und auf gesellschaftliche Veränderungen zuzugehen. Und eines dieser Beispiele ist dann sehr oft Innungen, ja, Gesellenprüfung, all dieses Ding, ne, wo man 100.000 Mal hört, warum die Mühlen so langsam mahlen und warum das nicht anders geht. Und ich spreche ja auch gar nicht ab, dass das kompliziert ist. Aber wenn ich das halt seit 20 Jahren höre und es tut sich so wenig und wenn sich mal 2% verändert haben, dann wird das schon als Riesenerfolg gefeiert, wo ich so denke, also es scheint hier wirklich die ernsthafte, breite Überzeugung zu fehlen, dass man sich komplett verändern muss. Und das sehe ich dann halt auch bei Friseuren. Na, wenn du mich fragst, welches ist das Größte, wir haben ja so viele Herausforderungen in dieser Branche. Wenn du mich jetzt fragst, Lars, du darfst aber nur eine sagen, nur einen Grund, warum es den Friseuren so schwierig geht, dann würde ich immer sagen, es ist zu viel Schwarzgeld noch in dieser Branche. Und wenn wir dann wieder um Geld sprechen, dann befürchte ich, dass zu viele Friseure, bevor sie Preise anheben, professionell sich entwickeln, dann sagen sie, naja, dann berechne ich halt noch drei Behandlungen mal weniger und irgendwie kriegen wir das dann schon hin und Susi gebe ich noch einen Hunderter und dann freut die sich freitags. So, und wenn das die breite Masse ist, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Und das bedeutet, und dann höre ich auf in meinem Monolog, im Kern scheint diese Branche in der breiten Masse nicht bereit zu sein, mal wirklich Innovation zuzulassen, an sich selber zu arbeiten, selber den nächsten und den übernächsten Schritt zu gehen, sondern man verharrt immer in diesem, so war es früher und irgendwie kriegen wir es auch zukünftig so hin.
Ach, ja, also ich habe da auch
Uiuiui.
gerade, das habe ich ganz viele Ansatzpunkte, habe ich jetzt gerade gefunden. Ich mache mal nur einen. Ich kenne ja so unglaublich viele Unternehmen in Deutschland. Ich kenne Tausende von Friseuren, also Menschen auch wirklich, nicht alle namentlich natürlich, ne? Aber ich habe schon wirklich viele Unternehmen betreut in meinem Leben. Und diese, also was mir immer wieder auffällt, ist, dass Friseure sehr, sehr häufig ihrem Kunden näher stehen als sich selbst oder als dem Unternehmen. Und jetzt nochmal Seelenstriptease Thomas.
Sehr
Ich
guter Punkt
selber,
übrigens, sehr, sehr guter Punkt.
und Seelenstriptease Thomas, ich kenne das aus meinen 9 Jahren Friseur. Ich war selber ein sehr, sehr angepasster Mensch. Und wenn der Kunde irgendwie sagt, na, das so aber nicht, dann habe ich immer sofort, also in vorauseilendem Gehorsam, mehr oder weniger, habe ich schon versucht, einen Konflikt in aller Form zu vermeiden. Und wenn ich mir, das ist so meine Brille, natürlich, ich bin ja systemischer Coach auch und habe vorhin schon mal gesagt, es hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen, alles hat eine Bewandtnis. Lars, ich kann mir das teilweise heute kaum noch vorstellen, wenn 150 an dich gebundene Menschen, also deine lieben Stammkunden und Vielfachkunden, alle wie an so ein Seil an dich angehangen sind und alle dir zuflüstern, bleib wie du bist. Bleib wie du bist. Wenn du bleibst, wie du bist, dann bleib ich da. So, und dann beweg dich mal.
Interessant, interessanter Blickwinkel, absolut. Denn das, was du eben gerade gesagt hast, das würde ich auch sofort unterschreiben. Vielleicht die größte Stärke von Friseuren ist gleichzeitig ihre größte Schwäche oder ihre Achillesferse, und das ist die Empathie. Ja, das ist, mit Empathie schaffst du es, Menschen an dich zu binden, aber wenn du halt so empathisch bist und jemand guckt in den Spiegel und sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Strähnen diesmal so toll finde. Und dann kommt gleich dieses, oh nee, also dann müssen wir, pass mal, also musst du nicht bezahlen und beim nächsten Mal machen wir das nochmal so, wo du dann so denkst, so, puh, also
Genau.
wo ist die Professionalität gepaart mit Empathie? Ja, du sollst ja auch kein, du sollst ja auch kein Egoist werden, aber du musst es professionell sehen und deswegen dein Satz, den du vor 2, 3 Minuten gesagt hast, den kann ich total unterschreiben. Und ehrlich gesagt, ertappe ich mich da selber auch immer mal wieder drin, dass man sagt, manchmal ist einem das Glück oder das Wohl des Kunden oder der Gäste wichtiger als das eigene. Und das ist vielleicht moralisch ganz schön, hilft einem aber nicht in der Entwicklung. Es wäre besser, wenn es auf Augenhöhe ist und dass man versucht, beides unter einen Hut zu bringen.
Das ist der Punkt, ne? Die vielen Anteile in einem zum Leben zu erwecken, gehört da dazu. Ich rufe auch nicht zum Egoismus auf, aber zu einem gesunden Egoismus als Gegenpol zu diesem alles für die anderen Altruismus rufe ich schon auf.
Ich habe da ein schönes Wort für dich.
Mach.
Schenke ich, das schenke ich dir
Danke.
jetzt. Weil als man mal zu mir gesagt hat, ich muss mehr auf mich aufpassen, da habe ich gesagt, möchten Sie, dass ich ein Egoist werde? Und da hat derjenige gesagt, also Egoisten finde ich unangenehm. Ich möchte nicht, dass Sie ein Egoist werden. Ich möchte aber, dass Sie fürsorglicher mit sich umgehen.
Guck, sehr
Ist
gut,
das ein
den
toller
nehme ich.
Begriff?
Das ist ein toller Begriff.
Fürsorglich, sei nicht egoistisch, sei fürsorglich mit dir, weil du bist ja zu anderen auch fürsorglich. Aber dann guck auch
Genau.
mal in den Spiegel. Thomas, das Wort
Merci, den nehme
kriegst du
ich.
geschenkt.
Geht Dankeschön, geht fürsorglich mit euch selber um
Ja.
und kommt in eine gewisse Eigenständigkeit und seid nicht so beim kleinsten Anmerken von irgendeiner Unzufriedenheit gleich, knickt nicht so ein. Also ich glaube, dass unsere Branche, ganz vorsichtig formuliert, aber insgesamt schon so ein bisschen ein Selbstwertthema hat. Also aus der psychologischen Brille. Dieses, wer bin ich als Friseur? Sind wir wirklich wertvoll? Sind wir wichtig? Darf unsere Dienstleistung was kosten? Darf die teurer werden? Trauen wir uns das? Oder sind wir so ängstlich, dass wenn jetzt irgendein Kunde geht und dann bin ich wieder Stadtgespräch und dann wird irgendwas erzählt? Mir begegnet das in meiner Arbeit viel. Lars, eine Kundin, lange her. Zwei Beispiele. Kundin 1, die sagte, bevor ich hier die Preise erhöhe, ernähre ich mich lieber von Salami und Toastbrot.
Wow, also Kundin
Aber
heißt in diesem Fall eine
Unternehmerin.
Friseurunternehmerin.
Aber dies, genau, meine Kundin halt, Unternehmerin. Und ein bisschen von dieser Person steckt in vielen Friseuren drin.
Ja.
Ich spare an mir selber, ich mache dort einen Freundschaftspreis, da einen Freundschaftspreis, ich gebe, 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 aber hole mir nicht zurück. So. Und das fand ich damals, also das hat mich total schockiert. Und das Zweite, oh nein, jetzt habe ich es vergessen, hatte es der Faden gerade weg. Kommt noch, kommt wieder. Aber
Nimm
wenn das
doch
die
ein Stück
innere
von deinem, wie hieß das? Berg?
Bundaberg.
Wie?
Bundaberg.
Bunderberg. Bunderberg.
Bunda. Bundaberg. Ja.
Das klingt aber nicht so australisch irgendwie. Das klingt dann doch ein bisschen deutsch, ehrlich gesagt.
Frag mich. Weiß
Sonst
nicht.
müsste
Aber
es
steht
doch
drauf.
irgendwie Bunder
Australian
Mountain heißen,
Family
oder?
Owned. Ja, eigentlich
Ja,
schon. Ich weiß
eigentlich,
nicht.
ne? Na,
Ja,
egal.
also dieses sich nicht trauen, bevor ich das mache, spare ich lieber an mir selber. Und das steckt in vielen Friseuren drin. Und das ist krass. Und das ist schade.
Okay, du hast das jetzt deutlich wohlwollender ausgedrückt als ich vor ein paar Minuten, als ich sagte, wenn diese Kollegin, die sagt, dann esse ich lieber ein bisschen Toastbrot und Salami, der unterstelle ich ja jetzt, und das ist natürlich absolut nur Unterstellung und natürlich weiß ich, das kommt nicht immer so hin, aber dass dann, wenn du halt fünfmal Toastbrot mit Salami gegessen hast, dass du dann sagst, weißt du was, und die nächste Strähnkundin, die gebe ich halt nicht ein, und dann können wir auch mal wieder uns was Besseres gönnen. Und genau diesen Schlüssel, dass man den immer noch hat, finde ich halt schwierig. Deswegen glaube ich, für die Branche, nicht für den Einzelnen, aber für die Branche wäre, wenn ab morgen keine Barzahlung mehr möglich ist, sondern ausschließlich nur noch elektronische Zahlung, wäre das für die Branche in
Mega.
wenigen ein, zwei Jahren deutlich besser. Aber natürlich für
Fakt.
jeden Einzelnen eine große Dramatik, das ist klar.
Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Wollt ihr mehr verdienen? Ja, aber viele sind ja eigentlich auch finanziell ganz gut gestellt, weil es halt
Genau.
vielleicht durch Schwarzarbeit läuft oder weil das
Meintest du das?
System.
Ich muss da einmal dazwischen gehen. Meintest du das vorhin? Weil da wollte ich dich nicht unterbrechen, aber das hatte mich sehr gewundert, dass du gesagt hast, du hast nachher
Ich
überspitzt.
meine es.
Du hast es nicht so wortwörtlich gesagt, überspitzt hast du gesagt, die sind ja finanziell beweglich, genau wie Fußballspieler, wo ich so gedacht habe, also ich habe noch nie so viel verdient wie ein
Ach
Fußballspieler.
so, na gut. Lars, ich
Das
habe.
war dann noch ein Ziel. Aber meintest du das vorhin, wenn du sagst, die Friseure sind finanziell dann eventuell gar nicht so schlecht aufgestellt, dass sie das halt auch mit anderen Mitteln noch machen? Ob das jetzt als Unternehmer, Unternehmerin ist, dass du halt Schwarzgeld nimmst, oder als Mitarbeiterin, dass du halt in deiner Freizeit noch andere Menschen bedienst, ne? Weil ich weiß,
Also
es
es
kommt
gibt.
jetzt, entschuldige, du bist sofort dran, weil jetzt kommt noch ein Gedanke, der mir da gerade in den Sinn kommt. Ich habe durch den Zukunftskongress im Januar diesen Jahres
War ich
gelernt,
dabei?
dass seit 2023 wir mehr Teilzeit- als Vollzeitbeschäftigte im Friseurhandwerk haben. Also über 50% arbeiten schon gar nicht mehr voll. Und ich habe das bis zu dieser Minute noch nicht mit Geldverdienst irgendwie in Verbindung gebracht. Aber jetzt tue ich das gerade, weil ich so denke, ach so, dann arbeite ich vielleicht nur noch 30 Stunden die Woche in einem Salon, und die anderen Stunden mache ich vielleicht noch der Nachbarin die Haare und verdiene mir so mein Geld.
Kleinunternehmer. Lars, ich weiß es nicht, wie weit dieses Thema mit der Schwarzarbeit ist ein Riesenpunkt. Es ist einfach ein Riesenpunkt. Ich glaube, die Geldquellen von vielen Friseuren sind mannigfaltig. Und jetzt mache ich ein Thema auf. Da bin ich noch so vorsichtig und traue mich gar nicht so richtig raus. Aber jetzt ist auch bald wieder Herrfestival und ich glaube, vielleicht braucht es die Klarheit. Lars, wir haben eine Branche, wir haben wie viel Prozent Frauenanteil? 80, 90% Frauenanteil? Irgendwas in der
Nee, nee,
Dreh?
nee, 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 war weniger, weil wir ja durch die ganzen Barbersalons in den
Ah
letzten
ja,
knapp 10 Jahren.
stimmt.
Also ich würde vielleicht mal sagen, 2 Drittel, 1 Drittel. Grob,
So,
ja.
dann machen wir das. In meiner Bubble sind es unglaublich viele Frauen, weil ich aber mit den Barbershops ja auch nicht arbeite. Also ich arbeite nur mit Unternehmen, die eine Kasse haben.
Es gibt aber auch
Und die...
Barbershops, die eine Kasse haben. Ich muss das mal schnell fürs
Genau.
Protokoll.
Bin, und da gehe ich auch hin zum Beispiel. Ne? Also
Sehr
ich
gut.
gehe in einen Barbershop und der hat eine Kasse und das finde ich auch eine gute Arbeit und zahle aber auch meine 40 Euro. Also ich, alles, ja,
Läuft.
fein. Ich unterscheide da zwischen steuergerecht und steuerungerecht. So. Viele Frauen, die in unserer Branche arbeiten, und manchmal denke ich, hey, wenn der Typ, den ihr geheiratet habt, euch verlässt, von was lebt denn ihr dann? Habt ihr einen Ehevertrag? Seid ihr eigentlich sehr abhängig von dem seinem Einkommen? Oder könnt ihr mit dem, was ihr selber erwirtschaftet in eurem Teilzeitjob plus vielleicht Nebengewerbe eigentlich leben? Und ich habe das Gefühl, dass viele Friseurinnen und auch Friseure eigentlich durch ihren Partner finanziell häufig ganz gut dargestellt sind. Dass das eigentlich passt, die haben ein gutes Leben, die fahren in ihre Urlaube und so, das funktioniert. Ich habe nur, das ist jetzt aber natürlich auch meine persönliche Geschichte, ich habe eine Scheidung hingelegt, wo ich so denke, ja, schon krass. Ne? Was dann da, was da, wenn man da nicht auf eigenen Beinen wirklich steht und sein eigenes finanzielles Auskommen hat, also als Frau oder Mann oder wer auch immer in der Beziehung gleichgestellt finanziell eigenständig ist, dann ist das ein höchst riskantes Spiel. Und das ist sowas, ich will mich da nie in das Leben der Menschen reinhängen. Ich denke nur, Mensch, Leute, ihr lieben Kolleginnen vor allem da draußen, los jetzt. Wir machen Umsatz für euer eigenes Fortkommen, für eure Unabhängigkeit im Leben.
Also ich bilde mir ein, zu verstehen, warum du diesen Gedanken teilst, und der ist im Ansatz natürlich auch nicht falsch, jedoch der gilt ja für jede Beziehung, jede Ehe, also für egal, also wenn zwei Menschen zusammenleben und beide verdienen Geld und eine von dieser Person verliert den Job oder ist weg, dann ist es für die andere Person ja immer schwer und wichtig, weil du dich an ein gewisses Niveau gewöhnt hast, weil du vielleicht eine gewisse Wohnungs- oder Hausgröße hast und so weiter und so fort. Das ist ja immer schwer. Die Frage ist dann, und da sehe ich dann schon natürlich bei dir eine Berechtigung, in einer Branche wie unserer musst du bitte immer im Hinterkopf haben, wie könnte ich denn mein Leben, selbst wenn ich mich in Punkten einschränken muss, was ganz normal ist, aber wie könnte ich denn weiter, sage ich mal, mein Leben bestreiten? Ne? Und
Genau.
baue es nicht
Ich,
nur auf diese andere Person auf.
also es ist, ich merke es ja selber, dass ich da sehr vorsichtig bin, aber ich habe ja auch einen Antrieb, wofür ich so unterwegs bin als Friseurfreund. Und ich möchte schon, dass wir irgendwann in unserer Branche auch mal einen guten Stundenlohn haben. Also einen Stundenlohn, von dem man ein eigenes Leben bei Vollzeit gestalten kann. Fände ich
Da
schon
sind
sehr,
wir.
sehr gut.
Ja, absolut. Aber da sind wir jetzt bei dem Thema Mindestlohn, weil du das gerade hattest. Dann können wir das nochmal kurz streifen, weil du eben in unsere Videokamera etwas überrascht geblickt hast, als ich gesagt habe, natürlich ist das auch für uns ein Thema, weil, also
Ja.
A, haben wir unterschiedliche Mitarbeiterlevel im Unternehmen Nikolaisen. Und wenn du ganz frisch und neu beginnst, dann hast du zwar auch die Chance auf Provision und auf dies und jenes, aber dein Stundensatz beginnt erstmal in der Nähe des Vorschlages für Mindestlohn. Und alle Level darüber hinaus bauen darauf auf. Der Grund, warum ich schon vor längerer Zeit gesagt habe, die Mindestlohndebatte wird unsere Branche noch viel härter treffen als die Corona-Debatte damals oder die Pandemie-Debatte, ist der, dass was immer bei der Politik, zumindest bei allen Politikerinnen und Politikern, denen ich zuhöre, was irgendwie nie gesagt wird, ist, warte mal, steigt der Mindestlohn, steigen doch alle Löhne. Weil wer bei mir, bei Nikolaisen, ich denke mir jetzt irgendeine Zahl aus, 18 oder 20 Euro die Stunde verdient, wenn der Mindestlohn jetzt bei 12,80 Euro ist, So, dann, und du verdienst 18, ich mache jetzt nur mal so dieses Beispiel. So, jetzt ist der Mindestlohn ab nächsten Monat bei 15 und der wird natürlich kommen. Also spätestens Mitte, Ende nächsten Jahres werden wir 15 Euro Mindestlohn haben. So, und wenn der da ist, dann bist du zwar mit deinen 18 Euro noch deutlich über dem Mindestlohn, aber für 18 Euro gehst du aber nicht mehr bei Nikolaisen arbeiten, sondern du sprichst mit der Nikolaisen und sagst, also die Verhältnismäßigkeit muss schon
Muss
gewahrt
schon
bleiben,
gewahrt.
ne? Und wenn ich Und wenn die bis jetzt 12,50 bekommen haben, jetzt 15 bekommen, dann will ich nicht mehr 18, dann will ich 20 Euro oder 21 Euro haben. Das bedeutet, jeder Mindestlohn, egal ob du Mindestlohn heute bezahlst oder nicht, und ich glaube, die meisten Kollegen in meinem Umkreis zahlen natürlich mehr als den Mindestlohn. Und trotzdem, jeder Euro Mindestlohnerhöhung bedeutet ein Vielfaches mehr Lohnkosten für uns alle, weil du kannst ja
Absolut.
nicht stehen bleiben.
Ja. Da haben aktuell auch viele Unternehmer, denen ich begegne, auch wirklich eine Sorge vor. Wie wird das, wenn diese 2 Euro da drauf kommen, plus Lohn, Nebenkosten etc. und bei
Ja.
einem Faktor von 4 oder so für die Dienstleistung dann müssen sich die Preise teilweise um 6, 7, 10 € erhöhen, damit wir das noch weiter bezahlen können. Und vor dieser Preisanpassung haben natürlich ganz viele Angst. Ich selber habe da gar nicht so eine Angst davor, weiß aber auch, wie man eigentlich rangehen müsste, damit es gelingt. Und das hat wieder was mit dieser inneren Arbeit der Friseure zu tun, ne? Sich da ranzutrauen, sich selbst das wert zu sein und zu erkennen, dass immer, wenn es wichtig wird im Leben, der Mensch vorher zum Friseur geht.
So, das ist jetzt
Und
genau der Moment, wo ihr bitte in die Shownotes guckt und da findet ihr die Links von Thomas,
danke.
sowohl als Friseurfreund als auch mit deinen eigenen Podcast-Projekten. Denn wenn jetzt jemand sagt, ja, ich brauche mal auch Hilfe in diesem Bereich, da gibt es ja nicht nur dich, da gibt es ja auch andere, aber es gibt halt auch dich mit dem,
Es
ja,
gibt
mit
mich
dem,
und
was du
jetzt
gerade
muss
gesagt hast.
ich, naja, es gibt mich und es wird jetzt kein Werbeblock, aber ich glaube, da bin ich wirklich der Einzige in der Branche, der sich dieser Inner Work verschreibt. Es geht um diesen Preismut der Friseure. Wenn der da ist, haben wir Preisakzeptanz bei den Endverbrauchern. Das ist mir immer wieder bewiesen. Ich habe schon Preisanpassungen gemacht, ich sag dir. Da haben alle hinterher gestaunt, wie viel da wirklich dadurch reingekommen ist und wie wenig Kunden gegangen sind. Das hat aber alles was mit dieser zwischenmenschlichen Verbindung, du hast vorhin schon mal gesagt, Empathie, ne? Diese Verbindung zwischen Friseur und Kunde ist unglaublich belastbar. Und zwar in beide Richtungen. Die Kunden sind nicht so sprunghaft, wie wir das immer fürchten. Hast du einmal einen guten Friseur, dann darf der gerne auch mal 5 oder 10 € mehr kosten pro Besuch, weil du suchst dir nicht einfach einen neuen Friseur. Das ist was höchstpersönliches.
Also zum einen muss ich kurz dazwischen sagen, ja, du bist auch für mich sehr bekannt, dass du dich diesem Thema völlig verschrieben hast. Es gibt, so fair müssen wir aber auch sein, aber auch
Also
andere
andere, natürlich, um Gottes Willen.
in
Naja.
deinem Kreis, die sich ebenfalls diesem Thema verschrieben haben.
Die
So
teils schon in meinem
und
Podcast Gast waren, ne? Also von
sehr
daher.
gut, sehr gut. Und bei mir auch ist wahrscheinlich. Das ist ja auch eine
Genau.
kleine Welt, diese Podcast-Welt. Ist ja auch so eine kleine Welt. Aber was ich schnell sagen wollte, ich hatte ein Gespräch mit einer Selbstständigen, die ich auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren kenne und die auch solche Preisangst hatte. Nun bin ich jetzt kein Unternehmensberater wie du und
Aber du machst ja auch so Beratungen, ne, mit
ja,
deinem
aber da
Navi.
geht es mehr, also gut, kannst du mir gleich eine Frage stellen, dann kann ich dazu noch mehr beantworten. Aber um bei diesem, bei dir, das ist ein kleiner Werbeblock dann auch für mich, das ist auch gut. Aber um bei diesem Thema zu bleiben, was ich dieser Kollegin erstmal gesagt habe, guck doch mal in deine Kasse oder in deine, noch besser in deine Kundenkartei und guck mal, wie sich die Besuchsfrequenz verändert hat. Weil wenn du jetzt 6, 7 oder meinetwegen 10 € mehr pro Friseurbesuch bezahlst, alle 6 Wochen, dann tut das natürlich wahnsinnig weh. Und dann wirst du auch Kunden verärgern. Dann würden vielleicht auch Kunden wegbleiben und erst mal gucken, ob sie es irgendwie günstiger bekommen. Das kann gut sein. Aber gerade die Kunden, die vielleicht nur 3 oder 4 Mal im Jahr kommen, denen, ich will nicht sagen, ist das scheißegal, das wäre jetzt zu lapidar dahingesagt. Aber da hast du ja einen ganz anderen Moment, dass du sagst, weißt du was, keine Ahnung, wenn mein Joghurt, den ich mehr oder weniger jedes Mal bei Edeka kaufe, wenn der um 20, Cent teurer wird, dann meckere ich auch, weil ich ja jedes Mal diesen Joghurt kaufen will und jedes Mal 20 Cent mehr. Das ist gemein. Aber wenn es irgendetwas gibt, wo ich sage, das kaufe ich mir selten, aber das gönne ich mir. Ey, ob ich da 1, 2 oder 3 Euro mehr bezahle oder nicht, ist dann wirklich egal, weil das gönne ich mir jetzt mal. Und Friseur wird natürlich immer mehr zu dieser Me-Time, zu dieser, das nehme ich mir jetzt mal, meine Auszeit, ein bisschen entschleunigen, etwas für mich tun. Und deswegen stimme ich dir da 100% zu. Dann ist der Preis sekundär. Er ist natürlich nicht unwichtig, das ist klar, aber er ist sekundär.
Ich bin ja einer der seltsamen Freaks auf diesem Planeten, der Haushaltsbuch führt. Also ich mache jeden Monat.
Es soll irgendeinen Sachsen gegeben haben, habe ich gehört. Jetzt weiß ich, wer es ist.
Das bin ich, ja genau. Und ich mache einmal im Monat ein Update von, ja, was sagen die Konten? Und ich schaue auch mal durch, was habe ich denn für was bezahlt. Und du hast es gerade als schönes Beispiel gebracht, wenn die Kundin alle 6 Wochen mal kommt und 10 Euro mehr bezahlt, ne, dann hat die im Jahresdurchschnitt, ist die, mach es jetzt ganz banal, die ist 10 Mal im Jahr da und hat damit im ganzen Jahr 100 Euro Mehrkosten für ihre tägliche Schönheit. Weil unser Produkt hält ja nicht nur 2 Stunden, wie die bei uns ist. Das ist ja jeden Tag dann schön, was sie auf dem Kopf hat. Das ist ja ein langanhaltendes Produkt. Das sehen ja die meisten Friseure, denken immer nur an ihre 2 Stunden im Laden. Nee, das ist ja dann die nächsten 6 Wochen auf dem Kopf. Und sie trägt das täglich, egal was du anhast, die Haare gucken immer raus. Die hat im Jahr 100 Euro Mehrkosten für ihre tägliche Schönheit. Das hätte ich gern monatlich auf meiner Krankenversicherung drauf. 100 Euro mehr.
Da
Das
hast du
hätte ich
völlig
gern beim
recht.
Reifenwechsel gerne gehabt. Das hätte ich gern bei der Durchsicht für mein Auto. Hätte ich gern, dass diese Preissteigerung pro Jahr stattfindet. Dann würde ich tiefenentspannt hier durchlächeln. Ich frage mich manchmal, wie die Menschen ihr Leben bezahlen.
Ja, das frage ich mich auch. Ich
So,
glaube, das fragt sich jeder.
und warum wir uns wegen 10 Euro einmal alle 6 Wochen überhaupt Gedanken machen, wo ringsherum in allen anderen Bereichen essen gehen. Lars, ich war essen mit meiner Frau. Kein Nobeltempel, ne? Da bist du
Was
110
für ein
Euro
Tempel?
für kein
Ach,
Nobeltempel,
kein
ne?
Nobeltempel.
Kein
Ja.
Nobeltempel. Einfach ein gutes Sushi-Restaurant bei uns in Leipzig. Wir gehen da gerne hin. Zu zweit 110 Euro. Das war dort früher nicht. Ich bin dort auch mit
Aber es
80
bringt auch nicht
raus.
so viel Spaß, oder?
Na, ich kann da gut. Man hat da, was ist das, Essen gehen oder? Kommt
Ja,
auf den Partner, die Partnerin an.
ich erlebe das so oft in meinem Alltag, dass ich so denke, ja, es wird ja alles teurer, auch ein Haarschnitt bei Nikolaisen wurde ja teurer und wird teurer. Das verstehe ich alles und ich verstehe auch die Motivation dahinter. Aber es ärgert mich manchmal so, dass ich so denke, dass, also keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ich mit meiner Frau essen gehe und genau was du gerade gesagt hast, kein Nobeltempel, ganz normal, okay, gute Küche, jetzt auch kein Fastfood. Ja, du bist mit dem Getränk, bist du immer bei 100 Euro plus minus dabei. Und das bringt ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, als wenn du halt nur mit 60 Euro plus minus dabei gewesen wärst, wie es vielleicht vor, ich weiß nicht, 10 Jahren war oder so.
Na klar.
Also ich finde auch, das macht schon was mit mir als Kunde. Und man überlegt dann doch einen Augenblick, müssen wir das machen? Also ich kann das schon verstehen.
Ich kann es auch verstehen, aber so für, ich bin ja für die Friseure im Einsatz und sage dann immer, ihr Lieben, das sind im Jahr 100 Euro mehr. Wo begegnet euch das in eurem Leben? Ja, und dann fällt allen was ein, wie ihr Leben auch teurer geworden ist. Warum tun wir uns wegen 10 Euro so schwer? Egal, tausend Beispiele, aber Starbucks ist so ein Klassiker. Ich gehe
Hör
gerne zu
auf.
Starbucks, der Kaffee schmeckt da gut, aber ey, wirklich für einen großen Cappuccino 8,50
Ey,
Euro, wie
jetzt
du
hör
es
doch
gerade
mal auf.
bezahlt?
Hör doch mal
Naja.
auf. Starbucks, das geht gar nicht. Das hatte ich doch mal mit Michael Brettmann hier im Podcast in der letzten
Ach so.
Staffel irgendwie besprochen. Ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen und deswegen seid froh, das Thema werden wir gleich wieder abhaken.
Lass mal weg.
Aber da ging es darum, was dieser Manager verdienen will, also der CEO von Starbucks, was der verdienen wollte. Wo du denkst, das geht, das ist sowas von unmoralisch. Das war so eine hohe Millionengehalt pro Jahr also das war so abartig. Wo du dann so denkst, ja, aber klar, also die müssen Miete bezahlen und die müssen Werbung bezahlen und die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen. Das weiß ich, verstehe ich alles. Aber so ein 8 Euro etwas Kaffee kostet höchstwahrscheinlich dann in der Produktion und Herstellung, ich weiß nicht, 12 Cent oder
Aber Lars,
20.
wie geil ist das?
Oh.
Also diese Margen, ne? Wenn ich einkaufe, Klamotten einkaufe oder Autos einkaufe, wie das jetzt klingt, Fahrräder, ne?
Autos. Ich kaufe mal
Naja,
Autos ein.
ich kaufe mal Autos ein, ne? Aber das ist, also so Fahrräder ist bei mir ein großes Thema. Die kalkulieren doch alle mit 60, 70% Marge. So diese Einzelhandelsgeschichten, ne? Und wir? Was ist denn bei uns auf den Margen drauf? Wenn so eine Friseurkalkulation, wenn ich die sehe, da habe ich Glück, wenn mal einer draufschreibt, 10% Gewinn muss übrig
Das
bleiben.
ist aber das Problem, Thomas, dass wenn du dir ein gewisses Fahrrad in einem gewissen Niveau kaufen willst, so als leidenschaftlicher Fahrradfahrer, dann wirst du keine andere Chance haben, dieses Fahrrad für diesen Preis XY zu bekommen. Und das Problem ist, deswegen vorhin meine Antwort, sag mir nur, dass eines von tausend Problemen Schwarzgeld ist, wenn unsere Kunden, die im Parkhaus in der Innenstadt parken und in unseren Salon gehen, wo der Herrenhaarschnitt 70 € und mehr kostet. Die kommen aber an drei, vier, fünf Spots vorbei, wo sie nur 15 zahlen müssen. Und dann zu sagen, ja, wir nehmen aber jetzt, keine Ahnung, 75,
Gehe
ist
ich
halt
mit?
wahnsinnig schwer. Na, wenn die anderen, keine Ahnung, 50 nehmen würden und ich sage, ich nehme 75, dann sagt man ja gut, aber dafür gucke ich auf die Alster und das ist alles nice. Aber das ist halt unser größtes Problem, dass wir in einer Branche unterwegs sind, die einfach nicht ehrlich ist und die, wo wir so viele Branchenteilnehmer haben, die das Spiel nicht fair spielen. Und wenn ich jetzt sehe, und ist keine Angst, wir haben es geschafft, in all der Zeit nicht über die Politik zu sprechen, und ich will das Fass jetzt auch gar, ich
Fang
will das
jetzt
Fass
nicht
jetzt auch
an,
gar nicht.
ne?
Ich will das Fass eigentlich auch nicht aufmachen, ne? Aber wenn Friedrich Merz in seiner ersten Pressekonferenz, nachdem er da gewählt worden ist, gesagt hat, und wir lassen die Bonpflicht fallen, dann sitze ich natürlich da mit meinem angebissenen Brötchen vorm Fernseher und denke, was hat er gerade
Autsch.
gesagt? Ach
Ja,
du
Autsch.
Scheiße, was ist das denn für ein blödes Zeichen? Ne, wir brauchen, ich möchte politische Unterstützung haben, dass wir endlich mal die schwarzen Schafe weniger bekommen, weil es uns allen hilft.
Große Aufgaben. Weiß nicht, ob wir zwei werden die jetzt nicht lösen. Finde es auch gut,
Echt
wenn wir das
nicht? Habe jetzt gedacht,
Politikthema.
das wäre hier noch vielleicht die
Das ist
perfekte
heute der
Lösung.
Moment. Ich möchte dir noch was sagen, weil du hast ja, du hast uns mal ganz kurz das Thema Podcast und Podcast-Projekte angefangen. Ich möchte dir an dieser Stelle hier nochmal sagen, dass du der Grund bist, warum es einen Podcast und jetzt schon zwei Podcasts von mir gibt.
Oha, oha, vielen Dank. Vielen Dank, weil du hast das gehört und fandst das so schlecht, dass du gedacht hast, das ist eigentlich eine geile Idee mit so einem Podcast, aber das geht viel, viel, viel besser und
Ja,
deswegen
guck
mache
mal,
ich
so, und schon muss man nichts mehr dazu sagen. Nee, ich habe damals gedacht, was für ein geiles Medium, was für eine lockere Art und was, also auch dieses, man bringt da etwas ins Feld, in die Branche rein, was so weiterhelfen kann.
Ja.
Und das Format gefiel mir und dann habe ich gedacht, Thomas, wenn du dich eigenständig machst, dann nur in Begleitung eines Podcasts.
Das
Und
ist
das
auch
ist
geil.
heute für mich, das ist heute für mich, also du bist der Schlüssel dafür, wegen dir habe ich es gemacht und habe ja irgendwann dich auch mal vor mein Mikro bekommen, gar nicht so lange her, zum Thema deiner Lebensgeschichte und deines Preiskonzepts. Wo ich so weiß, ja, das ist das, was du auch reinbringst, ne? Also deine Arbeit, dein Aktionismus im positivsten aller Form hat für die Branche ein Feld aufgemacht, wo ich heute sagen kann, das ist gewinnbringend. Das ist gut. Für
Vielen
dich, für
Dank.
uns, für uns alle, ne?
Ja. Vielen Dank. Denn von deinem Podcast Friseurfreund gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon über 100 Folgen, ne?
130 ist heute rausgekommen. Ich habe aber noch ein zweites Projekt, wollen wir gar nicht so ausdehnen. Friseurfreunde heißt der. Und das
Nicht
sind
das eine heißt
Shorts.
Friseurfreund und das andere
Freund.
heißt Friseurfreunde.
Friseurfreunde.
Okay, da muss man schon genau
Mutig.
hingucken, um den
Aber immer wenn
Unterschied
du
zu erkennen.
Friseurfreund eingibst bei Spotify und suchst, kommen immer gleich beide. Clever, ne?
Ah, guck mal,
Hup.
clever, der
So, ja,
Thomas,
so
clever.
Glück gehabt. Das hatte ich auch erst hinterher gemerkt. Und das sind so kleine Shorts, sind das, kommen immer.
Du erklär gleich, was die Friseurfreunde sind. Wobei du sagst schon wieder Spotify. Und an dieser Stelle sei nochmal allen Hörerinnen und Hörern gesagt, wenn ihr diesen Podcast jetzt über eine Stunde gehört habt bei Spotify, vielen, vielen Dank. Ihr könnt diesen Podcast auch bewerten. Je besser, je mehr Sterne, umso schöner ist es für die Auffindbarkeit. Aber tut euch selber allen einen Gefallen und hört keine Podcasts mehr bei Spotify, weil es gibt da draußen so viele bessere Podcast-Apps, die so viel angenehmer in der Anwendung sind. als Spotify. Und für alle, die auf iOS uns hören, also auf
Apple
dem
und Co.
iPhone, na, den möchte ich raten, bitte ladet euch kostenlos, es ist sogar noch kostenlos, ladet euch die App Overcast runter. Overcast, das ist mit Abstand die beste App. Ihr könnt unterschiedliche Geschwindigkeiten einstellen. Ihr seht alle Cover, ihr seht alle Erklärungen, die Shownotes sind sofort zu finden, alle Links. Es ist so viel angenehmer. Macht das. Nicht Spotify. So, jetzt aber wieder du.
Merci.
Jetzt aber
Merci.
du.
Also, mein Podcast ist auch auf verschiedenen Plattformen zu hören.
Natürlich.
Und der Friseurfreund.biz Podcast, das ist ja so der Wissenspodcast mit viel Tiefe. Da gehen die Episoden um eine Stunde. Ist so eine Stunde rum. Und das zweite Projekt mache ich mit Tobias Klump zusammen. Das ist der, ja, von der New Clips, der Redakteur.
Richtig.
Und deshalb macht praktisch diesen Medienpart. Das ist eine unglaublich tolle Zusammenarbeit mit ihm. Und wir haben gesagt, wir müssen kürzere Episoden machen, weil das Podcast, die Konsumierung vom Podcast ist ja in der Friseurbranche gar nicht so ausgedehnt, wie man immer denkt, ne? Also es gibt ja geile Podcasts, wir sind ja auch nicht die einzigen zwei, aber wie viele Klicks sind wirklich auf den Episoden? Das sind ja nicht Hotel Matze-Style 1 Million Streams oder so, sondern das sind ziemlich kleine, enge Nische von Menschen, die sich das anhören. Und die Friseurfreunde, das ist ein Staffelprojekt. Staffel 1 ging es um Preisangst. Immer Montag, immer Mittwoch. Nur 10 Minuten jede Episode. Früh um 7 immer da. Kannst du auf dem Weg zur Arbeit fix anhören. Ist immer so ein Impuls des Tages dabei. Staffel 2 geht jetzt um Freundschaftspreise. Auch nochmal deepes Thema. Und was
Unglaublich.
ich.
Und da gibt es mehrere Folgen nur für das Thema Freundschaftspreise.
Die Staffel 2
Wahnsinn.
besteht aus 10 Episoden, a 10 Minuten zum Thema
Ah, sehr
Freundschaftspreise. Und da
cool.
lasse ich wirklich viel raus. Alles mit dieser großen Idee, mit diesem Herzen etwas zu bewegen in der Branche.
Ja, cool. Und ich meine, Tobias ist natürlich auch ein feiner, feiner Mensch und auch ein
Total. Sehr
total
angenehm.
angenehmer Gesprächspartner, gar keine Frage.
Richtig.
Okay, also die Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes vom
Gerne.
Friseurfreund und von dem Friseurfreunden.
Denn.
Den?
Friseurfreunde,
Freunde, genau, ich
Friseurfreunde,
wollte gerade sagen, nee, ein
Podcast und
N für ein N hat es
Friseurfreund.
nicht mehr gereicht bei euch. Es war nur noch
Nein.
ein Buchstaben mehr.
Das ist der dritte Podcast, sind die Friseurfreundinnen.
Genau. Du, Thomas, das war total angenehm. Haben wir noch irgendein Thema vorhin geöffnet, das wir noch nicht geschlossen haben? Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir haben so viel gestreift. Und ich denke, das war auf der einen Seite sehr unterhaltsam. Auf der anderen Seite gab es immer wieder diese Punkte, wo ich so denke, das waren auch starke Aussagen, die ja einen inspirieren sollten, mal über das eigene Handeln nachzudenken oder vielleicht Dinge zu optimieren, zu verbessern. Schön. Hat mir total viel Spaß gemacht.
Merci, Tito. Es war ultra angenehm mit dir. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Nach unserem gemeinsamen Podcast kam eine Person, die wir beide kennen, auf mich zu und meinte: Ach, das war so schön, euch zuzuhören. Ihr müsstet viel öfter eine Episode aufnehmen. Und das habe ich gerade wieder gedacht. Da hatte sie aber recht. Ich finde es ja auch total angenehm mit dir. Und ich glaube, als
Oh,
du
schon
gerade
Namen.
fragtest, was hast du einen Namen?
Ja, natürlich.
Friseurfreundin oder was?
Friseur, ja, und das N steht für Nikolaisen.
Bam, der ist gut, der ist richtig gut. Friseurfreunde bin ich durch N in groß, ist gut. Genau, also es ist ja angenehm und wenn du Lust hast, du hast ja gerade die Frage gestellt, haben wir alles aufgegriffen. Es gibt halt echt noch viel erzählen, ne? Zu erzählen. Wie steht es um die Branche? Was sind die Baustellen? Mit Freude
Genau.
gern.
Das Gute
Meine
ist, also
Sicht.
meine Fritz-Cola hat sich jetzt wirklich, also die Flasche ist geleert, aber ich habe ja noch eine weitere im Kühlschrank und wir können natürlich uns auch noch ein zweites oder drittes Mal treffen bei meinem Podcast, bei deinem Podcast, bei dem mit
Gerne.
Tobias glaube ich nicht, weil innerhalb von 10 Minuten, ich kann vieles, aber ich kann ja nicht so gut kurz.
Das nicht.
Wobei es gibt ja auch ein neues Format hier beim Nummer Deutlich Podcast, das heißt ja kurz notiert. Und da habe ich es bisher immer geschafft, dass die Folgen um die 10 Minuten nur lang sind.
Ah,
Ja, also
cool.
ich verstehe das auch. Ich selber höre nur Podcasts seit 2005, also jetzt auch schon seit 20 Jahren. Damals
Krass.
mit dem iPod, da gab es ja noch kein iPhone. Und ich bin das irgendwie so gewohnt, wenn es Podcasts gibt, die mich interessieren. Ja, ich freue mich auch, wenn ich auf einer Autofahrt eine Folge zu Ende hören kann. Keine Frage. Aber wenn die Folgen länger sind, ist es für mich auch gar nicht schlimm, weil dann höre ich die wie so ein Hörbuch. So, also dann komme ich irgendwann an, schalte das Auto aus oder ich gehe mit den Hunden spazieren, da höre ich dann viel Podcast, dann gehe ich halt wieder spazieren, höre einfach weiter. Also ob eine Podcast-Folge jetzt 10 Minuten lang ist oder 2 Stunden oder drei, ist es mir persönlich ehrlich gesagt dann egal.
Finde ich gut.
In
Ich habe
meinem
gerade noch
Angehör.
gedacht, vielleicht muss man das nochmal dazu sagen, es gibt ja wirklich noch viel mehr andere Podcast-Hosts in unserer Branche. Und es ist so viel Wissen produziert, so viel Content, wie man so schön sagt, ne? So viel Wissen produziert, dass das, ich habe es nicht gewusst, als Ausrede gar nicht mehr gilt. Also wenn man sich einmal durch die Podcast-Landschaft durchgehört hat, ist man eigentlich gut weitergebildet und muss nur noch das richtig rausnehmen, was man dann wirklich mal umsetzt. Und dort hakt es halt, ne? Sich
Ja,
zuzumuten, dem eigenen System die Dinge wirklich tun,
also
um was zu verändern.
inhaltlich gebe ich dir total recht. Also du hast faktisch 100% recht. Ich finde auch, dass unsere beiden Podcasts nicht die einzigen sind, die gut hörbar sind. Ich finde, wir haben noch ein paar andere Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich sehr unterhaltsam machen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, es gibt auch so einige Branchenpodcasts, die ich persönlich einfach anstrengend finde, über einen längeren Zeitraum zu folgen und zu hören. Und das ist bei mir der wichtigste Fall. Es gibt halt Momente im Alltag, wo ich mich in welcher Form auch immer mit meinem Beruf und mit meiner Branche gerne auseinandersetzen möchte. Es gibt aber auch genauso Momente, wo ich sage, ey, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe und ich fahre jetzt nach Hause, will ich nicht auch noch einen Friseur-Podcast hören. Dann will ich halt bei mir wäre es jetzt Fußball, bei anderen wäre es andere Themen, wo ich sage, ich möchte einfach auch mal abschalten. Und du kannst ja jetzt nicht nur Friseur-Podcasts hören, da wirst du ja
Ja, ist ja
wahnsinnig.
Wahnsinn. Bin
Ja.
ich bei dir. Das
Aber
wollen
es
wir auch
gibt
nicht
so viele, und
bewerten.
noch einmal, es gibt wirklich viele gute mittlerweile, sowohl technisch gut als auch in der Moderation gut. Also ja, da stimme ich dir zu. Wer möchte und wer die Zeit investieren mag, der findet sehr viel Qualität.
Damit ist alles gesagt.
Nur nicht so viel Qualität wie bei Thomas Langer, und deswegen guckt euch
Und
die
bei Lars
Links in den
Nikolaisen,
und
so
guckt
jetzt
euch die
gut.
Links in den Shownotes an, wollte ich sagen. Thomas, dann beende ich das hier. Vielen Dank, dass du auf eine Cola vorbeigekommen bist. Das war ein ganz großes Fest, hat mir total viel Spaß gemacht, und ich hoffe, wir hören dich und wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder.
Ich sage ganz herzlichen Dank, es war wunderbar mit dir. Merci, merci. Bis bald. Dankeschön.
Danke und tschüss aus Hamburg.